The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 5. Februar. Die Grünen erleben ihren Fisherman-Friends-Moment. Ist die Gesinnung der Parteilinken in der Migrationsfrage zu stark, erweist sich der Kanzlerkandidat als zu schwach. Was passiert ist? Nun, Anfang der Woche lancierte Robert Habeck in den Medien einen 10-Punkte-Plan zur Migration mit dem Titel »Wie Deutschland wieder sicherer wird«. In diesem Plan steht unter anderem:
Nichtdeutsche Gefährder und Schwerkriminelle müssen konsequent abgeschoben werden. Bestehende Hindernisse wie fehlende Kooperationsbereitschaft der Länder müssen aus dem Weg geräumt werden. Diese Menschen sind in dem verfassungsrechtlich zulässigen Rahmen in Haft zu nehmen.
Auch wird anderen EU-Staaten, die sich nicht an die Dublin-Regeln halten, als letzte Konsequenz mit einem Vertragsverletzungsverfahren gedroht. Zwar besteht zwischen Habecks 10 Punkten und einer Migrationswende, wie sie der CDU vorschwebt, immer noch ein breiter Graben, aber der grüne Kanzlerkandidat hat zumindest die Holzlatten bereitgelegt, um eine Brücke zu bauen. Doch die Linken in seiner Partei wollen mit den Holzlatten keine Brücke errichten, sondern eine Barrikade gegen eine rigidere Migrationspolitik und gegen die Merz-CDU, womit wir bei dem Fisherman-Friends-Moment sind. Die Spitze um Habeck gibt dem Druck der Parteilinken nach. In den sozialen Medien veröffentlichte Kacheln mit grünem Kanzlerkandidaten und der Zeile »Unser 10-Punkte-Plan« werden gelöscht. Operation Spurenverwischen nennt es meine Kollegin Carina Mösbauer ganz treffend. Und auf der Website der Partei ist der Plan zunächst auch nicht zu finden. Jetzt steht er dort, versehen mit einem Prolog, der auf maximale Distanz zur CDU geht.
Friedrich Merz war an einer Lösung der Sache nicht interessiert. Er wollte mit einer Simulation von Entschlossenheit maximale Punkte im Wahlkampf machen. Deshalb hat er sich in die Arme der in weiten Teilen rechtsextremen AfD begeben und die demokratischen Parteien der Mitte erpresst.
Die ausgestreckte Hand, von der Habeck in seinem 10-Punkte-Plan noch spricht, die hat er sich nun hinter den Rücken binden lassen. So werden die Grünen nicht schaffen, was Cem Özdemir am Wochenende im Bericht aus Berlin eingefordert hat.
Ich würde mal Folgendes sagen. Diese letzten Tage haben vor allem einer Kraft genutzt, nämlich der AfD. Die braucht doch gar nichts mehr zu machen. Die kann ihren Wahlkampf einstellen. Die schaut einfach zu, wie wir ein Schauspiel aufführen, das ausschließlich der AfD nutzt. Ich finde, jetzt müssen sich alle besinnen und schauen, ob wir nicht noch eine Einigung hinkriegen zwischen den demokratischen Kräften, damit wir der Bevölkerung zeigen, niemand muss AfD wählen, der Probleme lösen will. Wir können das schon auch selber.
Die Signale allerdings, die aus der demokratischen Mitte derzeit gesendet werden, die sind andere. Die Grünen haben sich entschieden, lieber Teil der Anti-Merz-Bewegung zu sein, als in der Sache voranzukommen. Die SPD zieht ihre Wahlkampfmotivation daraus, dass sie die Merz-CDU unter Faschismusverdacht stellt. Die CSU schließt eine Koalition mit den Grünen aus. Die FDP tut das nun auch. Die Jusos sind wieder auf dem No-GroKo-Trip und die CDU, ja, die hat ihnen allen mit ihrem Manöver vergangene Woche im Bundestag Futter gegeben. Helmut Schmidt hat einmal gesagt, Demokratie besteht aus Debatte und anschließender Entscheidung aufgrund der Debatte. Die Parteien der demokratischen Mitte aber haben an die Stelle der Debatte die Gesinnung gesetzt. Zwar eint sie die Brandmauer gegen die AfD, die sie gemeinsam errichtet haben, doch sind sie nicht in der Lage, hinter dieser Brandmauer etwas aufzubauen. Das hat die zerbrochene Ampelkoalition gezeigt, das hat das Schauspiel vergangene Woche im Bundestag gezeigt und das zeigt dieser Wahlkampf jeden Tag aufs Neue. Dennoch, nach dem 23. Februar hat die demokratische Mitte noch einmal die Chance, das Feld hinter der Brandmauer zu bestellen. Womöglich ist es ihre letzte. Unsere weiteren Themen heute Morgen. FDP-Chef Christian Lindner spricht mit meinem Kollegen Jörg Thaddäus über den Wahlkampf und die Liberalen.
Für die FDP gibt es keine Aufweichung dieser Brandmauer. Aber ich weiß eins, die AfD bekommt man nicht klein mit Lichterketten.
Anne Schwedt an der Wall Street hat die neuen Zahlen der Google-Mutter Alphabet. Außerdem gratulieren wir einer Lichtgestalt des Fußballs und sprechen über den Moment, in dem die BBC die Zeit hörbar machte. Für die FDP ist dieser kurze Wahlkampf der härteste Ritt der letzten Jahre. D-Day-Desaster, geplatzte Ampel und jetzt noch die Abweichler beim gescheiterten Migrationsgesetz von Friedrich Merz. Und dazu chronisch schlechte Umfragewerte. Die Liberalen liegen laut Forsa bei 4% aktuell. Der Wiedereinzug in den Bundestag ist also ungewiss. Mein Kollege Jörg Thaddäus hat die Lage sondiert mit dem Parteichef und ehemaligen Finanzminister Christian Lindner vor Publikum auf der Pioneer 2. Die Langversion finden Sie auf thepioneer.de. Den Link gibt es in den Shownotes dieses Podcasts. Aber einen Auszug aus dem Gespräch, den hören Sie jetzt.
Herzlich willkommen, Christian Lindner. Vielen Dank, Herr Thaddäus. Hallo. Niemand in der FDP muss Angst haben vor dieser Bundestagswahl. Wir haben neue Forsa-Umfragen von heute, die sagen, sehen die FDP 4% gleich auf mit BSW, Linkspartei einen davor bei 5%. Niemand in der FDP muss Angst haben, weil die FDP ist die Partei, die Comebacks kann, die außerhalb des Parlaments kämpft und wieder zurückkommt, wie 2017 passiert. Stimmt das?
Die FDP ist das letzte Abenteuer, das man in Deutschland haben kann.
Inwiefern?
Na, also die FDP muss immer wieder an das Urteilsvermögen von Bürgerinnen und Bürgern appellieren, jetzt sich nicht an Umfragen zu orientieren, sich nicht daran zu orientieren, was sie im ZDF hören oder was die Süddeutsche Zeitung schreibt, sondern immer sich wieder ein eigenes Urteil bilden, was ist gut fürs Land, was will eigentlich ich als Bürgerin und Bürger für das Land und welche Partei bietet mir das? Und Gottlob, in den vergangenen Jahrzehnten hat es immer wieder hinreichend viele Bürgerinnen und Bürger gegeben, die mit diesem unabhängigen eigenen Urteilsvermögen zu der Entscheidung gekommen sind, es braucht eine liberale Partei, die Eigenverantwortung und Freiheit und Leistungsprinzip und Respekt vor dem Eigentum als Kern ihres Programms definiert.
Wie gesagt, im Moment sieht das nicht so aus, seien die Deutschen total überzeugt, weil die Zahlen sagen ja schon was. Jetzt bleiben wir mal kurz nur, ich will mich da jetzt nicht allzu lange aufhalten, bei der vergangenen Woche tatsächlich. Die FDP hat mit der CDU, CSU, mit der AfD und mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht gestimmt für den Vorschlag von Friedrich Merz. Die FDP-Fraktion war darüber nicht einig, 16 Leute waren nicht da, haben tatsächlich nicht mitgestimmt. Wolfgang Kubicki war darüber verärgert, hat gesagt, so geht es nicht, Fraktionsdisziplin muss tatsächlich sein. Da hat die FDP eigentlich kein einheitliches Bild abgegeben und diejenigen, die offenbar was dagegen hatten, damit zu stimmen, die haben sich aber auch nicht gemeldet. Also das in einer Partei, die eigentlich auf Courage und Bürgermut was gibt.
Es gab einen Gesetzentwurf der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Zudem haben die CDU-geführten Länder, Herr Wegener Berlin, Herr Günther Kiel, Herr Wüst Düsseldorf, gesagt, sie würden ihm nicht zustimmen im Bundesrat. 12 Stimmen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion haben beim eigenen Gesetzentwurf gefehlt. Also wenn wir das mal als erstes nehmen, dass die Union bei ihrem eigenen Gesetzentwurf nicht alle Mann an Bord hatte und die eigenen Länder gesagt haben, sie werden nicht zustimmen, wenn ein Gesetzentwurf im Zusammenwirken nur mit der AfD beschlossen wird, dann zeigt das, dass das Verfahren, das Friedrich Merz gewählt hat, bei vielen Anlass zu Zweifeln gegeben hat. Bezogen auf die FDP haben wir in der Sache mit diesem Gesetzentwurf nicht nur kein Problem. Er entspricht in vielen Punkten unseren langjährigen Auffassungen über den Punkt Aussetzung des Familiennachzugs bei subsidiär Geflüchteten habe ich 2017 während der Jamaika-Koalitionsverhandlungen schon mit den Grünen und Frau Merkel diskutiert. Also das ist eine sehr langjährige Position, die wir vertreten. Deshalb war der in der Sache zustimmungsfähig. Die weit überwiegende Mehrheit der FDP-Fraktion war auch der Auffassung, dass bei einem Gesetzentwurf einer demokratischen Fraktion wie der CDU-CSU, der unseren Positionen entspricht, man zustimmen können muss, selbst wenn auch die AfD zustimmt. So war die mehrheitliche Auffassung. Aber man wird einer liberalen Partei, einer liberalen Fraktion, die ja in besonderer Weise für Meinungsfreiheit steht, ja wohl nachsehen, dass es auch Mitglieder einer solchen Fraktion gibt, die in Ausübung des freien Mandats sagen, nein, ich komme hier zu einer anderen Abwägung. Also wenn sich das Mitglieder der Unionsfraktion rausnehmen, wenn das CDU-geführte Länder so sehen, dann wird ja wohl den Abgeordneten der Fraktion der FDP dieses Recht auch zugebilligt werden können.
Aber Wolfgang Kubicki zum Beispiel hat das ja so nicht nachvollzogen, weil der hat gesagt, naja, dann sollen die anderen eben den Wahlkampf machen, ich räume schon mal mein Büro
auf. Wolfgang Kubicki ist ein leidenschaftlicher Mann, der eine brillante Rede gehalten hat, wo er die moralische Überheblichkeit der Grünen enttarnt hat. Wo er die moralische Überheblichkeit der Grünen enttarnt hat und herausgearbeitet hat, dass dieser Gesetzentwurf der CDU-CSU Position der Ministerpräsidenten ist, dass es teilweise schon alte Rechtslage war, dass also nichts bei gutem Willen dagegen spricht, den zu unterstützen. Und ich teile seine Meinung. Der Skandal letzte Woche war nicht, dass die AfD diesem Gesetzentwurf zugestimmt hat. Der eigentliche Skandal ist, dass Grüne und SPD es nicht getan haben.
Okay, aber Herr Lindner, trotzdem noch mal.
Ich erinnere mich, dass wir können da mal schauen, wie die Sache sich fortgesetzt hat, mal in die Tagesaktualität.
Jetzt gibt es den Migrationspakt der Mitte, der von der FDP tatsächlich ausgeht. Aber ich erinnere mich, dass wir 2017 mal zusammen so ein Interview im Auto geführt haben. Und da haben Sie mir ganz zum Schluss gesagt, ja, oder nicht mir, sondern den Wählern in die Fernsehkamera, dass die Leute lieber die Linkspartei wählen sollen als die AfD. Das haben Sie damals beinahe wörtlich so gesagt. Das heißt, da hatten Sie schon einen gehörigen Ekel vor denen. Und warum können Sie jetzt nicht verstehen, wenn Leute sagen, ja, das mag schon sein, dass das sachlich richtig ist, ich stimme aber nicht mit denen. Und dann haben wir einen Auftritt wie von Alice Weidel am Sonntagabend.
Ich habe ja, Herr Thaddeus, gesagt, ich habe Verständnis dafür. Und wenn Kolleginnen und Kollegen zu der Auffassung kommen, ein Gesetz wird gewissermaßen kontaminiert, wenn es mit den Stimmen der AfD beschlossen worden ist, selbst wenn sein Gehalt gut ist. Dafür habe ich Verständnis. Ich komme für mich persönlich aber zu einer anderen Abwägung. Die AfD hätte doch Macht über mich als Abgeordneten, wenn deren Zustimmung mein Abstimmungsverhalten determiniert. Und ich will nicht, dass die Macht haben. Aber jetzt nochmal auf den politischen Kern zu kommen. Jetzt hat ja der Bundeskanzler Olaf Scholz in dieser Woche beim Europäischen Rat nochmal appelliert daran, dass der Gesetzentwurf der Regierung zum europäischen Asylsystem GEAS noch vor der Bundestagswahl verabschiedet werden möge. Die Union sperrt sich dagegen, weshalb wir heute noch einmal einen Vorschlag unterbreitet haben. Wir haben heute gesagt, dass wir bereit sind, im Innenausschuss des Bundestages noch vor der Bundestagswahl diesen GEAS-Gesetzentwurf zu erweitern, um die sinnvollen Vorschläge, die in der vergangenen Woche keine Mehrheit gefunden haben. Der Anlass dafür ist, dass Lars Klingbeil am Sonntagabend im Fernsehen ja den Eindruck erweckt hat, die SPD-Fraktion sei bei der Einschränkung des Familiennachzugs ja einigungsbereit. Davon hat man am vergangenen Freitag nichts gemerkt. Aber vielleicht ist das ja eine neue Position. Und deshalb haben wir es aufgenommen und gesagt, wir sind bereit, darüber zu sprechen. Wir nehmen die Vorschläge, die Freitag keine Mehrheit hatten, in den GEAS-Gesetzentwurf und machen dieses Migrationspaket der Mitte. Beschließen das vor der Wahl noch als Zeichen der Handlungsfähigkeit, auch als ein Signal an die Bürgerinnen und Bürger, dass wir alle erkannt haben, dass die Menschen eine geordnete, eine kontrollierte, eine begrenzte Migration nach Deutschland wünschen.
Aber Helena,
jetzt geht's weiter.
Nee, ich muss kurz
der eigentliche sagen, Punkt kommt ja noch.
Okay, gut, dann ist der eigentliche Punkt, dann frage ich Sie nach den Menschen, weil ich finde immer dieses Argument mit den Menschen, weil ich habe 160.000 Menschen auf der Straße gesehen, die gegen das demonstriert haben, was Sie im Parlament gemacht haben, aber ich mache mir mal einen Vermerk.
Machen Sie
Christian
mal ganz
Lindner,
kurz.
Christian Lindner spricht gleich noch über die Menschen. Aber jetzt wollten Sie erst zum zentralen Punkt kommen.
Wie war die Reaktion auf den Vorschlag? Also das, was in dem Gesetzentwurf der Union stand, was schon Rechtslage war und was die Ministerpräsidenten der Länder fordern, übernehmen wir in den GEAS-Gesetzentwurf der noch amtierenden Bundesregierung. Wie waren die Reaktionen? CDU, CSU, wir sind gesprächsbereit. SPD, wir sind gesprächsbereit. Bündnis 90 Die Grünen, wir sind nicht gesprächsbereit. So machen die Grünen vorsätzlich die AfD stark, indem sie nämlich, oder mindestens fahrlässig stark, weil sie sich einer Einigung der seriösen staatstragenden Parteien entziehen. In Wahrheit wollen die Grünen ausweislich ihres Wahlprogramms ja auch keine Begrenzung des Familiennachzugs, sondern sie wollen eine Erweiterung des Familiennachzugs. Und damit zwickern die Grünen die Rechtspopulisten.
Stagnation in Deutschland, Heizungschaos, Bevormundung gegenüber erwachsenen Menschen und Verweigerung einer gesteuerten Migration. Das sind doch alles die Triggerpunkte für die AfD. Und für all diese Punkte tragen die Grünen eine erhebliche Mitverantwortung.
Aber wie ist das, um darauf nochmal zurückzukommen, Herr Lindner, weil Sie sagen ja, das sind die Menschen und die Menschen möchten das, was Sie jetzt mit dem Migrationspakt der Mitte tatsächlich machen. Aber was ist mit diesen zigtausend Menschen, die demonstriert haben? Ich muss ehrlicherweise sagen, mich hat das auch überrascht, dass so viele sind, aber es waren wahnsinnig viele Leute in verschiedenen Städten.
Da gibt es ja ganz unterschiedliche, aber jedenfalls kann ich eins sagen, ich glaube nicht, dass die alle gegen die Inhalte des Gesetzentwurfs sind.
Die sind aber sehr stark gegen das, was im Bundestag passiert ist. Also das haben Sie ganz klar erklärt.
Die sind gegen eine Aufweichung der Brandmauer gegenüber der AfD.
Ja, genau. Das haben Sie erkannt in dem, was Sie mitgemacht haben in der NDR.
Ich kann für mich nur sagen, für die FDP gibt es keine Aufweichung dieser Brandmauer. Aber ich weiß eins, die AfD bekommt man nicht klein mit Lichterketten. Die AfD bekommt man klein, indem man die Probleme klein macht, die die AfD einst groß gemacht haben. Nur dadurch.
Das ganze Interview mit Christian Lindner gibt es, wie gesagt, für Pioneers auf thepioneer.de. Und vielen Dank fürs Dabeisein.
Und Dagmar, was ist heute in der Hauptstadt los?
Da macht sich Friedrich Merz so langsam warm fürs Kanzleramt, trotz der Brandmauerdiskussion und der Demonstrationen in der vergangenen Woche. Unser Politikteam von The Pioneer hat einmal genau ausgeleuchtet, wer eigentlich die Menschen sind, denen Friedrich Merz vertraut. Wer sind seine Berater? Wer hat Einfluss auf ihn? Carina Mösbauer, Jan Schröder und Pioneer-Politikchef Christian Schlesiger haben dazu auf thepioneer.de eine große Cover-Story veröffentlicht mit dem Titel Seine Einflüsterer. Und Christian, unser Politikchef, ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, lieber Christian.
Hallo Dagmar.
Wie lange habt ihr für diese Geschichte recherchiert, Christian?
Ja, die erste Idee, die kam uns vor gut 5 Wochen. Wir wollten mal einen Background-Check von Friedrich Merz machen. Viel weiß man ja tatsächlich nicht darüber, wer welche Rolle spielt, welche Kontakte er in die Wirtschaft pflegt, welche Personen in seinem engeren Umfeld noch übrig geblieben sind aus der Zeit, als er der Politik den Rücken gekehrt hat.
Und wer sind Sie denn jetzt, die wichtigsten Einflüsterer von Friedrich Merz?
Ja, also dass er sehr enge Kontakte zu Carsten Linnemann pflegt, dem CDU-Generalsekretär, dem er 100% vertraut, wie es heißt, das ist klar. Auch ein Jens Spahn ist da zu nennen, obwohl es da in der Vergangenheit durchaus auch Reibung gegeben hat. Die zeigen wir auch auf in der Geschichte. Dann hat er noch gute Kontakte zu Julia Klöckner. Die zählt auch zum Inner Circle seiner Partei-Buddies. Die ist aber noch nicht einmal die wichtigste CDU-Frau in seinem Kosmos. Naja, und dann gibt es da noch einen ehemaligen CDU-Landeschef, der war wohl maßgeblich mitverantwortlich für seine Rückkehr in die Politik. Die beiden treffen sich regelmäßig noch zum Abendessen.
Und Christian, wie sieht es in der Wirtschaft aus?
Ja, da fragen sich natürlich alle, wie ist der Kontakt zu BlackRock-Chef Larry Fink, seinem ehemaligen Boss? Das haben wir auch herausgefunden. Kleiner Spoiler, der Einfluss ist wahrscheinlich gar nicht so groß, wie viele denken. Dann wissen wir auch, was Microsoft-Chef Satya Nadella Merz mit auf den Weg gegeben hat, wie Deutschland wirtschaftlich wieder in die Erfolgsspur kommen kann. Und ja, sehr engen Kontakt pflegt Merz auch zu Klartextsprecher Martin Herrenknecht, dem Tunnelbohrmaschinenhersteller aus Süddeutschland. Aber er hat auch besonders gute Kontakte zu anderen namhaften deutschen Firmenbossen und einem Verbandschef. Der wichtigste Mann aber hinter Friedrich Merz, ja, das ist der Leiter einer Stiftung, die in Berlin viele Wissenschaftler der Volkswirtschaftslehre zusammenbringt.
Sie hören, diese The Pioneer Cover Story ist eine Geschichte, die man gelesen haben muss, wenn man Friedrich Merz besser verstehen will. Und das wollen ja in diesen Tagen gerade ziemlich viele. Und den Link zur Geschichte Seine Einflüsterer, den finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da gibt es neue Zahlen aus dem Silicon Valley. Die Google-Mutter Alphabet hat sich in die Bücher schauen lassen. Und was da drin steht, das weiß natürlich Anne Schwedt an der Wall Street. Also guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, bei Alphabet läuft es tatsächlich nicht so gut. Die Zahlen konnten die Erwartungen der Wall Street nicht übertreffen. Der Gesamtumsatz von Alphabet wuchs im Jahresvergleich um fast 12%, was langsamer war als das Wachstum von über 13% im Vorjahresquartal. Auch das Wachstum der Werbeeinnahmen aus der Suche und von YouTube fiel hinter den Vorjahreswerten zurück. Die Nettogewinne stiegen im vierten Quartal um mehr als 28%. Aber trotz der Enttäuschung bei den Cloud-Einnahmen verzeichnete die Cloud-Sparte ein Umsatzwachstum von 30% im Vergleich zum Vorjahr. Die Anleger an der Wall Street waren enttäuscht. Für die Alphabet-Aktie ging es um 7,6% nach unten.
Und auch der Pharma-Riese Pfizer hat Bericht erstattet. Anne, wie lief da das letzte Quartal?
Da sah es tatsächlich ein bisschen besser aus, sag mal. Pfizer konnte sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten übertreffen. Unterm Strich stand ein Nettogewinn von $410 Millionen nach einem Verlust von $3,4 Milliarden im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 22% im Vergleich zum Vorjahr. Pfizer hatte umfassende Kostensenkungen eingeleitet, um sich von dem Rückgang seines Covid-Geschäfts zu erholen. Dennoch werden die Covid-Produkte weiterhin nachgefragt, wenn aber auch weniger im Vergleich zum Vorjahr. Ohne die Covid-Produkte wuchs der Umsatz um 12%, unterstützt durch zum Beispiel neue Krebsmedikamente. Dennoch warnte Pfizer auch, dass Preisverhandlungen im Medicare-Programm den Umsatz um etwa $1 Milliarde jährlich senken könnten. Das verunsicherte die Anleger. Für die Pfizer-Aktie ging es um 1,3% nach unten.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Der Aufstieg eines jungen Portugiesen zu einer absoluten Legende des Fußballs. Und die geht eigentlich gar nicht, denn sie klingt wie ein Märchen. Und doch ist sie wahr. Die Rede ist von Cristiano Ronaldo, der heute 40 Jahre alt wird. Alles fing an in Madeira, wo Ronaldo in armen Verhältnissen aufwuchs. Als Sohn eines Gärtners und einer Köchin war das Leben für den jungen Ronaldo nicht einfach. Als er 11 war, zog die Familie nach Lissabon, wo Cristiano in die Jugendmannschaft des Vereins Sporting Lissabon aufgenommen wurde. Dank seines Ehrgeizes und seines Talents durfte er schon mit 16 Jahren bei den Profis trainieren. Und mit 17 folgte dann sein Profidebüt für Sporting im Champions League Qualifikationsspiel gegen Inter Milan. Ein Jahr später, im Sommer 2003, wechselte Ronaldo dann zum englischen Rekordmeister Manchester United für schlappe 17,5 Millionen Euro. Er beerbte damit David Beckham und bekam auch gleich die legendäre Rückennummer 7. Das Kürzel CR7 ist bis heute sein Markenzeichen. Und am Ende seiner ersten Spielzeit bei Manchester United standen sagenhafte 118 Tore und 69 Vorlagen in 292 Spielen auf seinem Konto. Cristiano wurde zum Superstar. Und den Fußball-Oscar, den bekam er auch. Den Ballon d'Or, ein Ball aus Gold für den Goldjungen aus Portugal. Aber es kam noch besser, denn als der Superclub Real Madrid bei Ronaldo anklopfte, sagte er nicht nein. 94 Millionen Euro wurden an Manchester United überwiesen. Und was in den kommenden Jahren folgen sollte, war einzigartig. 438 Spiele, 450 Tore, 4 Champions League-Titel, 2 La Liga-Titel und 4 weitere Ballon d'Or-Auszeichnungen sind hier das Mindeste, was genannt werden muss. Mittlerweile spielt Ronaldo bei den Saudis, bei einem Retortenverein mitten in der Wüste. Das Königshaus hat ihn für 200 Millionen Euro im Jahr eingekauft. Manche Fans nehmen ihm das übel, ihm aber ist es egal. Aber in jedem guten Märchen gibt es auch immer einen Kontrahenten. Und der heißt im Leben des Cristiano Ronaldo Messi. Die Fußballwelt spaltet sich in zwei Lager. Ronaldo oder Messi, wer ist der Beste? Für Cristiano Ronaldo, den erfolgsverwöhnten, ehrgeizigen und ach so eitlen Mr. Perfect, ist klar, er ist der Beste und nicht der kleine Argentinier.
I'm feel happy. All this happened because of a reason. The reason is I'm unbelievable inside the pitch. This is why the people have so much interest on me.
Are you the best footballer in the world right now?
I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people are thinking. What they say, in my mind, not just this year, but always, I'm always the best.
In einem Interview mit spanischen Medien hat Ronaldo jetzt gesagt, ich glaube, ich bin der vollständigste Spieler, der je existiert hat. Ich sehe niemanden, der besser ist als ich. Zitat Ende. Das schönste Geschenk, das sich dieser Mann zu seinem heutigen 40. Geburtstag machen kann, ist wohl ein Blick in den Spiegel. Also, Happy Birthday, Cristiano.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
dass dieses Geräusch sechs Pieptöne, fünf kurze, ein langer, vor genau 101 Jahren zum präzisesten öffentlichen Taktgeber der Welt wurde. Denn diese sechs Pieptöne kündigen die volle Stunde an. Und am 5. Februar 1924 ertönten sie erstmals auf den Radiosendern der BBC. Astronomen des Royal Greenwich Observatory lieferten das Greenwich Time Signal, diese Pieptonreihenfolge für die exakte Zeitangabe als Antwort auf die sich widersprechenden Uhren in London und den Beschwerden der Menschen über verlogene Uhren, die alle falsch zu laufen schienen. Tja, und jetzt ist sie überall, die Zeit, egal wo wir hinsehen. Auf dem Smartphone, der Smartwatch, sogar auf dem Backofen flimmern die Ziffern der voranschreitenden Zeit. Aber dieses intrinsische Bedürfnis zu wissen, wie spät es ist, das hatte die Menschheit schon immer. Schon 3000 vor Christus wollten die alten Ägypter wissen, was die Stunde geschlagen hat, um die Arbeitszeiten zu erfassen. Sie teilten den Tag in 24 Einheiten und deuteten die Zeit nach dem Stand der Sonne. Die Sonnenuhr war die erste Uhr. Sie bestand aus einem Stab, der einen Schatten auf eine kreisförmige Skala warf und so die Uhrzeit anzeigte. Doch das war erst der Anfang. Es folgten die Wasseruhr, die Sanduhr und viele, viele weitere Instrumente zur Zeiterfassung. Die ersten mechanischen Räderuhren entstanden im Mittelalter, etwa 1300 nach Christus. Sie liefen vorwiegend mit einem Zahnräder enthaltenen Uhrwerk. Und schon bald zierten solche große Uhren die Gemäuer von Rathäusern, Kirchen und Türmen in ganz Europa sichtbar für alle. Die erste kleine Taschenuhr wurde im 15. Jahrhundert tatsächlich von einem Deutschen erfunden, von Peter Heinlein. Und heute? Heute taktet eine Atomuhr in Frankfurt die Welt auf Milliardstelsekunden genau. Zeit ist schon etwas Seltsames, so allgegenwärtig und doch ungreifbar. Philosophen ringen seit Jahrtausenden mit der Frage, was Zeit über ihre physikalische Größe hinaus eigentlich ist. Heraklits Pantarei: Alles fließt. Newtons absolute Zeit. Kants Vorstellung von Zeit als einer bloßen Form der menschlichen Wahrnehmung. Ja, und vielleicht ist das die Ironie. Wir jagen ihr hinterher, lassen uns von ihr antreiben, zerlegen unser Leben in Meetings, Deadlines, Kalenderwochen. Doch in Wahrheit ist Zeit das, was wir aus ihr machen. Ein Rahmen, ein Rhythmus, ein Konstrukt, das uns entweder Halt gibt oder Fesseln anlegt. Und während wir in Eile sind, uns über Verspätungen ärgern oder in die Zukunft planen, ertönt noch immer, seit nunmehr 101 Jahren, diese Pieptonreihenfolge, die uns ebenfalls sagt, wie spät es ist. Stunde um Stunde, Time after Time. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.